DocPod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkant.
Präsentiert vom Medic Center Nürnberg.
Ja, hallo Freunde, hier ist der DocPod mit Doc Pablo.
Und mit Doc Falk.
Ja, hi. Pablo, wie geht's dir?
Hi. Gut geht's mir, wie geht's dir?
Ja, nach dem gestrigen Tag gar nicht so gut, Pablo. Ich steig direkt ins Thema ein, und zwar in ein sehr ernstes heute, über das ich mit dir als Psychiater sprechen möchte.
Sehr gerne.
Gestern ist ein Junge vor die Gleise geschubst worden von irgendjemanden, der den nicht kannte, die Mutter auch. Der Junge ist verstorben, die Mutter hat es überlebt. Hat mich megamäßig mitgenommen.
Shocking.
Wahrscheinlich auch, weil ich natürlich selber Kinder habe und die Vorstellung einfach grauenhaft ist. Und ich glaube, viele von unseren Zuhörern können das nachvollziehen bzw. fühlen genauso. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, der das nicht hochdramatisch findet. Und ich würde zwei Sachen gern von dir wissen als Psychiater. Weiß nicht, ob du mir die erklären kannst, vielleicht auch nicht. Aber zum einen, wie um alles in der Welt kommt ein Mensch darauf, sowas zu tun? Und wie sollten wir als Gesellschaft damit umgehen? Denn ich glaube, ich persönlich würde das als Terrorismus bezeichnen. Nicht, ob das so eingestuft ist, aber ich empfinde das so. Und ich glaube, dass solche Dinge was mit uns machen. Ja, weil allein, dass wir uns jetzt hier darüber unterhalten, zeigt ja, dass das eine ziemliche Relevanz hat. Und die zwei Dinge würde ich gerne von dir wissen. Und natürlich, ja, sprich, wie siehst du das?
Ja, ich kann da gar nichts zu sagen. Also ich
super, das war der DocPod, vielen Dank.
So ein DocPod zu den unlösbaren Fragen.
Irgendjemand muss es beantworten,
das
und als Psychiater.
Auch so nebenbei mitgekriegt. Also wann war das? Gestern, oder?
Am Montag. Gestern.
Gestern, genau. Und die Umstände habe ich jetzt nicht recherchiert. Also ich weiß nur, am Bahngleis spontan jemanden in die Gleise geschubst und
ist gestorben. Stand jetzt Aufnahmezeitpunkt, war das wohl ein Mann mit eritreischer Staatsbürgerschaft, der den Jungen und die Mutter nicht kannte, und der hat ja danach auch noch versucht, jemanden anders noch aufs Gleisbett zu schubsen.
Also er hat einfach Leute ins Gleis geschubst.
Ja, so. Leute, schlimm, ohne Frage, aber hallo, ein Kind. Also welche Hürden können eigentlich noch fallen? Oder welche No-Gos können in unserer Gesellschaft noch fallen? Was kann man noch Schlimmeres machen? Man weiß es fast gar nicht mehr.
Ja, das ist jetzt natürlich gewagt, so aus der Ferne da mit Diagnosen zu kommen.
Nein, sollst du gar nicht, aber wir wollen uns darüber, ich möchte auch, dass das klar ist für unsere Hörer. Wir wollen hier keine Diagnosen stellen, aber wir wollen, das ist unsere Art, vielleicht ist auch für uns zu verarbeiten und uns darüber zu unterhalten. Nochmal, Fokus dieses Podcasts ist, was macht das mit uns?
Also zunächst sind die Umstände für mich unklar. Das heißt, ich kann da nicht viel draus lesen. Das Einzige ist, solche gravierenden Handlungen passieren manchmal, wenn man nicht ganz bei Sinnen ist, bei steuerungsfähig ist, nicht ganz in der Realität ist. Also das kann durchaus sein, dass jemand psychotisch ist, also schwere Psychosen.
Psychotisch, erklär das doch bitte schnell, damit unsere Hörer
also
das verstehen.
Eine völlige Verkennung, auch akut, eine völlige Verkennung der Realität, also eine Vermischung von inneren Fantasien und wahnhaften, also unrealistischen Annahmen über die Realität, verwebt, vermischt mit inneren Zwängen und Zwangsimpulsen und aufgelockerter Hemmung, also so eine Art, ja, wild gewordenes menschliches, ja, mit Raubtier will ich jetzt nicht sagen, aber einfach ein wild gewordene Bestie, die quasi Handlungen ausübt, die sonst in einem sozialen Kontext gehemmt sind und unterdrückt werden. Das kann in einer akuten Psychose aus völlig absurden Gründen plötzlich entfesselt werden.
Gibt es das häufiger?
Ja, also akute Psychosen sind nicht sehr selten. Das ist ja so.
Ja, aber sowas passiert nicht so häufig, oder?
Doch, es gibt sehr viele akute Psychosen. Das ist die Psychiatrien. Sind ja quasi Hauptbehandlungsfeld. Ja,
aber die schubsen nicht gleich ein Kind vor den Zug.
Nein, natürlich nicht. Aber die machen impulsive Handlungen, die völlig irrational sind, auch sehr gefährlich sind. Selbstgefährdung, das heißt, die kommen dabei selbst zu Tode oder eben Fremdgefährdung. Das ist nicht unüblich, also das gibt es sehr häufig. Also
siehst du das
häufig,
hinter dieser Tat?
Häufig. Bitte?
Siehst du das hinter dieser Tat?
Also ich kann mir das als gute Begründung herhalten, weil mir alle anderen möglichen Begründungen dazu eigentlich gar nicht einfallen. Also wer würde bei vollem Besitz geistigen Bewusstseins und auch einer ethisch-moralischen Welt, wer würde das tun? Also das leider passieren solche bizarren, brutalen Sachen unter einer wahnhaften Verkennung der Realität.
Terrorismus? So Fragezeichen.
Genau, wenn es ein Anschlag ist, dann hätten wir zumindest ein wahnhaftes Gedankengut dahinter. Ne? Hinter so einer Tat muss natürlich eine gewisse Überzeugung sein, die oft wahnhaft verklärt ist. Aber weiß ich nicht, das ist eine Einzeltat, muss man schauen. Kann sein, weiß ich nicht. Terrorismus, das weiß ich nicht, kommt mir sehr spontan vor, die Situation am Gleis und so.
Also würdest du sagen, am ehesten passt bei sowas eine akute Psychose?
Genau, ja. Die auch induziert sein kann, also Drogen oder Alkohol induziert oder vielleicht auch traumatisch bedingt. Wir wissen ja nicht, wo kommt dieser Mensch her? Hat er vielleicht selbst schlimme Sachen erlebt und reagiert dann plötzlich fehl?
Ist das eine Gefahr? Weil man muss es ja zumindest in einem gewissen Kontext auch erwähnen, dass ohne da jetzt Vorurteile oder Ressentiments zu schüren, aber es war nun mal ein Mensch aus Eritrea, es war nun mal ein Flüchtling oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Das
wissen wir jetzt nicht. War es jetzt einer oder nicht?
Zumindest, also. Wie gesagt, Stand jetzt ist es das, was in den Medien steht. Und dann stellt sich mir natürlich die Frage, und die hat sich bei mir schon 2015 gestellt, wo ich ja relativ viele Schnittpunkte hatte. Welche Auswirkungen haben Traumatisierungen, wie sie zumindest von einem Teil dieser Menschen erlebt wurden, denn auf das Sozialleben hier bei uns in Deutschland, wo die Dinge nun doch etwas anders laufen und die Konflikte nun doch etwas anders beigelegt werden. Ich meine, was ich damals erfahren habe, vielleicht erzähle ich das kurz als Geschichte, damit man den Hintergrund meiner Frage an dich ein bisschen versteht. Als Notarzt war ich sehr, sehr häufig in Einrichtungen, wo minderjährige Flüchtlinge betreut wurden. Und Einsatzgrund waren eigentlich fast immer irgendwelche Eskalationen von sozialen Situationen, wo man dann halt irgendwie einen Arzt gebraucht hat, um jemanden ruhig zu stellen. Und da habe ich mir oft die Frage gestellt, im Grunde genommen bräuchten mal völlig wertfrei, was man jetzt nun von dieser ganzen Politik da hält oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber im Grunde genommen bräuchten diese Leute, die nun mal hier sind, ja eigentlich alle eine Traumatherapie. Und dann habe ich mich mit der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie mal auseinandergesetzt und habe gefragt, wie das aussieht, wie diese Menschen betreut werden, gerade die Minderjährigen. Und da ist mir damals eigentlich ganz klar gesagt worden, das ist nicht vorgesehen. Die Plätze haben wir nicht, die Fachkräfte haben wir nicht. Das heißt, diese Menschen bleiben ohne Therapie. Und das finde ich einen bisher nicht diskutierten Skandal, weil jetzt sind die Leute hier, nochmal, kannst halten davon, was du willst, aber sie sind nun mal hier. Und dann lassen wir die aber einfach halt irgendwie so stehen. Mhm. Und die Traumatherapie, die sie dringend brauchen, um in unsere Gesellschaft mit den von uns angewandten Konfliktvermeidungsstrategien und sozialen Normen zurechtzukommen, die wird ihnen verwehrt. Ich finde, sprachlos.
Das ist schon krass, ja. Aber da vergleiche ich jetzt mal Äpfel mit Birnen. Also wenn du zum Beispiel einen Straftäter hast, der in die Forensik kommt, also in die Psychiatrie-Gefängnis kommt wegen der Straftat, weil er psychisch krank ist, der wird auch erstmal nicht behandelt.
Nun sind das aber nicht alles Straftäter, die da gekommen sind.
Nein, deshalb vergleiche ich ja Äpfel mit Birnen, aber es gibt einfach nicht genug Therapeuten, nicht für Flüchtlinge, nicht für Straftäter, nicht für die, die sich auch nicht behandeln lassen wollen oder die auch behandelt werden sollten und nicht behandelt werden. Also wir haben generell einen Mangel, was das betrifft. Und das trifft natürlich die Geflüchteten am ehesten noch mehr.
Erschreckend.
Und andererseits haben wir in der psychiatrischen Ambulanz, ich würde mal sagen, ein paar Prozentpunkte schon für Geflüchtete, die die Therapie bekommen. Also ich habe 10, glaube ich, im Quartal, sehe ich
okay,
ungefähr.
Okay, 10 im Quartal. Jetzt nehmen wir mal von, allein die von Zahlen von
500 vielleicht.
Ja. Also genau. Ja. Ich denke, man sollte das auch mal, so wie wir es jetzt tun, ansprechen und sollte mal versuchen, diese ganzen politischen und ideologisch motivierten Argumentationen da rauszulassen und sich einfach mal anschauen, mit welchen Problemen diejenigen konfrontiert sind, die sich da tatsächlich den ganzen Tag damit beschäftigen. Und also ich finde das, ja, jetzt wollen wir eigentlich nicht über Flüchtlinge sprechen, denn wir wissen über den Täter viel zu wenig und den Bogen so pauschal zu schlagen, ist natürlich auch wieder gefährlich, wie leider in der heutigen Zeit so vieles gefährlich ist. Und wir wollen auch nicht, dass irgendjemand irgendwas in den falschen Hals bekommt, aber wir wollen uns schon darüber unterhalten, was machen solche Ereignisse mit den Menschen. Hintergrund ist, früher
die
ist das
auch traumatisiert.
Ne? Richtig, und da sehe ich ein ganz großes Problem, würde ich gern deine Meinung zu wissen. Früher ist sowas passiert und das ist dann im Kontext des Dorfes oder der Gemeinschaft oder der Stadt, wo das passiert ist, im Bekanntenkreis hat man sich das erzählt. Das hat einige Leute, die da eben involviert waren, sehr schockiert. Sowas ist ein oder zweimal im Leben eines Menschen passiert, der das dann mitbekommen hat. Und das ist schlimm, damit mussten die Leute leben. Heute durch die Verbreitung in live eigentlich im Internet werden wir fast täglich mit solchen Grausamkeiten konfrontiert. Und bei all den Dingen, die in diesem Jahr schon passiert sind, am Wochenende war irgendwas mit einem Foodtruck-Festival in Amerika, wo jemand um sich geschossen hat, war ich gestern das erste Mal seit langem wieder richtig schockiert und emotional ergriffen. Stumpfen wir durch diese kontinuierliche Präsenz von Irrsinn, Wahnsinn, Bösartigkeit und Hass eigentlich ab? Entmenschlichen wir uns?
Das Risiko besteht, ja. Also vor allen Dingen, wenn es so graduell stattfindet. Also wenn wir langsam, aber sicher täglich mit Katastrophen konfrontiert werden, stumpfen wir ab, einerseits.
Ne? Ist das die eigentliche Gefahr oder das eigentliche Ziel von diesen Menschen, von Terror?
Die Terrorwelt verbreiten oder das ist jetzt so ein Teil davon. Ich meine, die Wahrheit ist, dass wahrscheinlich wir viel mehr Informationen zur Verfügung haben als noch vor 20, 30 Jahren. Da gab es ja auch genug Terror. Aber tatsächlich ist das Ziel von Terroristen natürlich sein, die Opfer zu verwirren und zu überfordern und ins Chaos zu stürzen, das ist klar.
Weil natürlich diese ist sehr, sehr schwierig, weil wir es nicht vermischen wollen. Wir wissen noch nicht, ob das, was am Montag passiert ist, Terror war. Aber natürlich ist das, was da passiert ist, so eine der schlimmst vorstellbaren Szenarien. Das muss man sich einfach nochmal vor Augen führen. Ja? Da bist du mit deinem Kind auf dem Bahnsteig, willst Zug fahren und im Bruchteil einer Sekunde siehst du, wie es von einem einkommenden ICE zerschmettert wird. Und das ist wahrscheinlich für alle Menschen, die Kinder haben und auch für Menschen, die keine Kinder haben, das schlimmst vorstellbare Szenario, was du im Leben erleben kannst. Und dieses Szenario ist uns am Montag natürlich far away von dem, was die Mutter erleben musste und der Vater. Aber dieses Szenario ist uns am Montag allen emotional vor Augen geführt worden.
Es werden ja auch in diesen Berichten, ich habe das nur überflogen, wird auch beschrieben, wie Passanten und Mitpassagiere da auch sofort unter Tränen zusammengebrochen sind, weil das sie so geschockt hat. Ne? Also da kann ich ja vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie so die Reaktionsvariationen sind auf so ein Erlebnis. Also jeder reagiert da sehr unterschiedlich drauf. Das ist ganz interessant zu beobachten. Also einige bleiben relativ kompetent in der Reaktion und helfen sogar. Andere brechen regelrecht zusammen. Und dazwischen gibt es dann die verschiedensten Spielweisen. Die, die noch kompetent und handlungsfähig sind, werden auch wahrscheinlich traumatisiert. Also das schützt mal ein bisschen oder schützt, in der Handlung zu bleiben. Aber die wohl am schwersten traumatisch ergriffen werden, sind oft die, die passiv das quasi ohne Abwehr erleben. Und die auch natürlich dann von den optischen Eindrücken und den akustischen Eindrücken extrem geprägt sind, die dann auch später wieder als sogenannte Wiederhallerinnerungen auftreten können. Flashbacks, genau. Und deshalb sollte man, wenn sowas ist, also versuchen, die Kinder zu schützen, die man in Reichweite hat, indem man ihnen dem Ohren und Augen zuhält, damit diese Sinneseindrücke nicht sich eingravieren ins Gehirn.
Also und da ist nicht hingucken und konfrontieren, das ist da keine gute Idee.
Genau, also nicht hingucken, nicht hinhören, also Ohren zu halten, Augen schließen, ist in so einem Katastrophenfall für Kinder schützenswert natürlich auch, oder empfehlenswert auch für die Erwachsenen natürlich auch, nicht hingucken und nicht hinhören. Ja, und wenn man eben dann zusammenbricht und diese akute Belastungsreaktion hat, so nennt sich das fachlich korrekt, also eine akute psychische Schockreaktion hat mit Taubheit, mit in sich gekehrtheit, mit Abgeschnittenheit von der Realität, das fühlt sich oft taub und wie in Watte an, ist man im Grunde genommen auch handlungsunfähig und kauert da nur noch da und muss sich im Grunde genommen helfen lassen. Das kann nach einer gewissen Zeit wieder leichter werden, weniger werden oder über Stunden, Tage anhalten, wenn man aus dieser akuten Phase nicht selber rauskommt, auf jeden Fall Hilfe holen, professionelle Hilfe. Es passiert oft, dass Traumatisierte gar nicht beachtet werden, sondern weggehen, also so eine Art Verwirrtheitszustand sie davonträgt und die dann irgendwo wieder zu Bewusstsein kommen. Die sollten alle Hilfe holen, also sich Hilfe suchen, auch wenn es nur so kleine Reaktionen sind, die dann, die sich zeigen. Und da kann man eben medikamentös sehr viel machen, um das zu unterbrechen. Also auch Benzodiazepine zum Beispiel akut geben, damit einfach das Gedächtnis, die Festplatte, die das gespeichert hat, sich löscht. Ja, das ist ganz interessant. Das weiß man von Notarzteinsätzen, das weißt du vielleicht auch. Mhm. Wenn man dann kurzwirksame Benzodiazepine gibt, dann erinnern sich die Opfer kaum noch an den Unfallhergang. Das kann man auch machen bei den akuten Belastungsreaktionen. Und dann später, nach einer Latenzzeit von einem halben Jahr, kann es tatsächlich zu einer sogenannten PTBS oder posttraumatische Belastungsstörung kommen, was wir als Traumafolgestörung dann kennen.
Aber jetzt muss ich noch mal dich fragen, ist das nicht durch den enormen Einsatz der Medien, der immer mehr wird, wie gesagt, wir erleben es in live, durchleben wir das nicht alle ein Stück weit so? Also das ist ja die Frage, was macht das mit uns? Was es mit den Leuten macht, die vor Ort sind? Aber ja, wir auch, oder?
Ich weiß, verstehe. Ja. Das heißt, du meinst, wir werden immer wieder durch kleinere Traumatisierungen so daran gewöhnt, dass das Leben so ist?
Ja, ich glaube nicht, dass der Mensch dafür gemacht ist oder die menschliche Psyche täglich und ständig und immer mit diesen unglaublich grauenhaften Szenarien konfrontiert zu werden. Und wir werden es tagtäglich. Es vergeht ja kein Tag, wo du nicht irgendwie, ich meine, überleg dir mal, gestern war Montag, wenn ich mir von früh bis Abend die Nachrichten durchschaue, früh Schießerei in Kalifornien, dann dieses unglaubliche Unglück auf dem Bahnhof in Frankfurt, dann ein Anschlag in Afghanistan auf ein Politbüro mit 20 Toten. Dann waren noch zwei, drei andere Sachen.
Libyen sind doch auch wieder 100 Leute.
Ja, genau. Ja. Es ist also, Du stehst der, du stehst den Katastrophen und Abgründen der Welt, die zwar irgendwie immer passiert sind, aber die in dieser Form einfach nicht immer allgegenwärtig waren. Nur noch jeden Tag hilflos entgegen und musst dir dein wirklich tiefes Mitleid im Grunde genommen für solche unmenschlichen Situationen wie die Sache mit dem Kind aufsparen, weil du nicht jeden Tag immer nur mit jedem und allem Mitleid haben kannst. Und wie gesagt,
endliche Ressource ist.
Es ist, ich sehe da eine große und schwierige Problematik.
Ja, vielen, die das nicht ertragen können, empfehle ich auch, keine Nachrichten mehr zu gucken.
Ja. Es gibt ja viele, ist das die Lösung?
Ja, also es ist eine Lösung von vielen. Nicht? Also
ich habe gestern tatsächlich darauf verzichtet. Das erste Mal seit langem habe ich gesagt, ich will das nicht sehen. Ich möchte den Bericht darüber nicht sehen.
Ja, und eine andere Möglichkeit ist auch darüber zu sprechen. Also es ist auch im Rahmen von einer akuten Reaktion, also selbst wenn man was in Nachrichten hört, was grausam ist, ist natürlich auch die Verantwortung der Nachrichtensender, was sie dann zeigen. Und
die senden. Nachrichtensender interessieren sich doch nur dafür, dass viele Leute gucken.
Ja, klar, aber es wird auch gefiltert und da muss man natürlich schauen, dass sie das machen. Und das andere ist, ob sie sich die das erleben, so verhalten, dass sie die Anspannung abbauen können. Das heißt, dass sie vielleicht darüber reden mit ihren Angehörigen, dass man sich zusammensetzt und das nochmal bespricht und das nicht einfach nur wegdrückt, sondern es wirklich auch in Sprache und in Gefühlen formuliert, um emotional, menschlich mitzureagieren, weil das auch, ja, das hilft auch, das zu verarbeiten.
Und die Problematik ist natürlich auch, was ich auch bei mir, gebe ich ganz ehrlich zu, bei mir registriere und aber natürlich entsprechend auch interpretieren und einordnen kann. Es regt sich, sobald du 2-3 Minuten drüber nachgedacht hast, eine unglaubliche Wut, auch ein Hass, der da hochkommt, der im Grunde genommen kaum zu beherrschen ist, gerade wenn du dich personalisierst damit, wenn du denkst, es könnte auch dein Kind gewesen sein oder sowas, sind die ersten Gefühle, die da mitspringen, ich weiß nicht, wie es bei dir gewesen ist, du hast auch Kinder, erstmal Wut und Hass.
Nee, hatte ich jetzt nicht. Also ich hatte jetzt nicht Wut und Hass, sondern ich hatte eher Trauer und Ohnmacht.
Ja, vielleicht äußert sich das bei mir einfach als Wut. Gut, Hass ist vielleicht ein bisschen zu viel ausgedrückt.
Das kannst du aber ruhig haben.
Hassen?
Naja, genau. Das ist ja individuell. Also jeder, das ist halt das Spannende. Also jeder reagiert da anders, nuanciert anders, weil er natürlich einen anderen emotionales Konstrukt ist, ja, du hast jetzt gerade ein Kind bekommen, ne, so, also da glaube ich, ist deine Wut und dein Ärger natürlich viel nachvollziehbarer. Meiner sind schon älter, meine Kinder.
Okay, herzliche Grüße an die Kinder von Pablo. Und, wenn ihr einen guten Psychiater braucht, geht vielleicht nicht unbedingt zu eurem Vater.
Und die, natürlich ist das furchtbar, ein Kind zu verlieren, gerade so.
So sinnlos, so völlig, es ist immer sinnlos, aber
es ist irgendwie schwer nachzuvollziehen, ja.
Pablo, wir sind schon wieder am Ende angekommen, es war jetzt kein sehr schöner Podcast, aber auch darüber muss man reden. Ich möchte am Ende mal noch ein bisschen Werbung machen für einen anderen Podcast, der von unserer Kollegin Lisa gemacht wird, und zwar Schmerzenssache. Lisa und ihr Partner, Podcast-Partner, dessen Name gerade nicht einfällt. Liebe Grüße an ihn. Der Podcast heißt Schmerzenssache und die haben mich in der Woche zu einem Thema befragt, und zwar zum Einsatz von Antidepressiva bei Schmerztherapie, und auch uns angeregt, mal einen Podcast über Schmerzen zu machen, wo wir sie entsprechend nach ihren Erfahrungen befragen können. Wenn ihr euch für Schmerzen, chronische Schmerzen, Rückenschmerzen, all sowas interessiert, dann hört euch den Podcast Schmerzenssache mal an. Ist eine super Sache. Lisa ist eine ganz patente und extrem engagierte junge Frau, die ganz viele tolle Sachen auf die Beine stellt. Und ja, hört es euch mal an. Wir, uns bleibt im Grunde momentan nichts anderes übrig, als zu sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf.
Passt auch auf euch auf, sozusagen. Und wie immer gedacht, so mit euch um.
Mehr bei uns im Netz. auf nordbayern.de.